Wort von Gott, dem Schöpfer dieser Welt, dessen Allmacht niemals endet, dessen Werke ungezählt. Gott erschuf auch uns, die Sinne, den Verstand, seine Gegenwart umhüllt uns und wir sind in seiner Hand. Gott ist da, Gott ist da, er ist unbegreiflich nah. Seine Güte lässt uns leben, seine Gnade uns vergeben. Gott ist da, Gott ist da.
Morgen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, der das Licht geschaffen hat, im Namen des Sohnes, der das Licht der Welt und unseres Lebens ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns mit diesem Licht erleuchtet und uns zu Trägern dieses Lichtes macht. Im Namen dieses Herrn steht unsere Hilfe. Und im Namen dieses Herrn begrüße ich euch alle zu unserem heutigen Gottesdienst. Der Herr sei mit euch. Herr Jesus, du hast es verheißen, du willst uns den Tröster senden, den Geist der Wahrheit, der dich verherrlicht, der uns in alle Wahrheit leitet. Darum bitten wir dich, öffne unsere Ohren, unsere Herzen, unseren Geist, damit dein Geist in uns Wohnung nehmen kann. Begegne uns in diesem Gottesdienst. Vater im Himmel, du bist da, der Schöpfer dieser Welt, dessen Macht niemals endet. Wir dürfen mit dir reden, zu dir kommen mit unserer Freude, unserer Unsicherheit und unserer Trauer. Die Welt, unser alltägliches Leben verändert sich, immer und immer wieder. Nicht erst seit Corona. Nichts ist, wie es war, und nichts bleibt, wie es ist. Die Ausnahme bist du, unser Gott, der schon immer war und ist und bleiben wird. Vollkommen, allmächtig, ewig, allgegenwärtig, lebendig, unbegreiflich, heilig, gerecht und voller Güte. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für diesen Sonntag und diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass du die Geburtstagskinder Lian und Frauke durch ein weiteres Jahr begleitet hast. Und wir bitten dich um Segen für das neue Lebensjahr. Wir danken dir, dass bei dir Leben aus einer Quelle erlebbar ist. Du erforschst und veränderst mich und mein Denken. Du willst mich gebrauchen in dieser Welt, in meinem Alltag. Ich bin bereit, um nur noch aus dir zu leben. Amen.
Den Predigttext für heute finden wir in Lukas 4. Da heißt es: Jesus aber, voll des Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan, und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem einzigen Augenblick und sprach zu ihm: All diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie sind mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben: Er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Wer kennt von euch das Buch oder den Film Die letzte Versuchung Christi? Es geht darum, dass Jesus am Kreuz hängt und eine junge Frau erscheint ihm, gibt sich als Schutzengel zu erkennen und zeigt ihm, was passieren könnte, wenn er vom Kreuz herabsteigt, so wie es die Feinde Jesu in der Kreuzigungsgeschichte ja fordern. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Und diese junge Frau zeigt ihm, wie sein Leben sein könnte, dass er heiratet, Kinder bekommt und schließlich ganz normal als alter Mann stirbt. Im Nachgang, am Ende des Films, zeigt sich dann, dass es eben kein Schutzengel ist, sondern der Versucher selbst, der seine letzte Chance wahrnehmen möchte, um Jesus noch einmal vom Weg abzubringen. Ich bin darauf gekommen durch den letzten Satz in unserem Predigttext, wo es heißt, als der Teufel seine Versuchung vollendet hatte, da wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Die letzte Versuchung, die die Bibel berichtet, wenn man sie als solche bezeichnen möchte, ist ja im Garten Gethsemane. Als Jesus einsam mit dem Vater ringt: Vater, wenn es möglich ist, wenn es irgendeine Chance gibt, irgendeinen anderen Weg, wenn du irgendwie noch eine Idee entwickelt hast, wie es anders gehen könnte, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Als Jesus allein mit dem Vater ringt, da hat er eine Riesenangst. Ich möchte sagen, eine Verzweiflung. Und er sucht, er ringt, er hofft auf eine andere Möglichkeit als diesen furchtbaren Weg ans Kreuz. Und ich glaube, der Mensch Jesus wäre furchtbar gerne darum herumgekommen. Es ist doch auch normal, dass die menschliche Seite sich gegen einen solchen Weg wehrt, dass sich da alles in einem sträubt, wenn du so einen Weg vor dir hast. Es gab mal eine Geschichte, dass ein Christ gefangen wurde, irgendwo in Afrika. Und diejenigen, die ihn gefangen haben, gesagt haben: Wir haben dir geholfen, aber wir werden dich töten, wenn du nicht zu unserem Glauben, zu unserer Religion konvertierst. Als der Mann dann zurückkam nach Europa und seine Geschichte erzählt hat, gab es natürlich in christlichen Kreisen Empörung. Wie kannst du so etwas tun? Aber ist es nicht genau das Menschliche? Die Gefahr, die Versuchung, das Leben zu erhalten und jeden Strohhalm zu ergreifen? Wem von uns würde es wirklich anders gehen als dem Mann oder als Jesus im Garten Gethsemane? Ist es nicht ganz natürlich, dass wir lieber den für uns sichereren, den einfacheren, vielleicht sogar den bequemeren Weg gerne gehen? Und ist es nicht auch verständlich? Denn wer von uns sucht schon gerne von sich aus Leid und Entbehrung? Bei einem Abenteuer mag das noch angehen. Eine schwere Expedition. Es gibt ja solche Leute, die dann den Kilimandscharo besteigen. Oder manche würden auch uns für verrückt halten, wenn wir bei Berg und Bibel einen relativ normalen Gipfel in den Alpen besteigen. Für viele ein völlig verrücktes Unterfangen. Aber das bisschen Entbehrung, die zwei Blasen, die man sich dabei vielleicht läuft, steht in keinem Verhältnis wenn dein Leben bedroht ist oder wenn du so eine Last auf dich nehmen sollst, wie Jesus sie am Kreuz getragen hat. Es ist ja nicht nur sein Leidensweg, sein Sterben, sondern er trägt die Last der Welt, er trägt alle Schuld der Welt auf seinen Schultern. Das ist eigentlich noch einmal eine ganz andere Liga, die keinem der Vergleiche standhält, die ich jetzt gebracht habe. Aber wie gesagt, wer von uns sucht im normalen Leben schon freiwillig Leid und Entbehrung? Und das weiß der Widersacher Gottes, das weiß der Teufel, und da versucht er uns zu packen. Er versucht, unsere Schwachstellen zu finden und uns da rauszuziehen, wegzuziehen vom Gott, wegzuziehen vom Glauben, wegzuziehen aus einem christlichen Leben, aus einem christusorientierten Leben. Das hat er mit Jesus versucht und das versucht er mit uns. Wo sind deine Schwachstellen? Wo sind unsere Schwachstellen? Wo er uns kriegen kann? Wo wir versuchbar sind? Ist es das Geld, Reichtum? Da werden viele schwach. Ja, die Vorstellung, so viel Geld zu besitzen, dass man sorglos leben kann, wobei dann immer die Frage ist, wo beginnt dann sorglos und wo beginnt dann wieder eine ganz andere Sorge? Ist es Sexualität? Dass fremde Partner, Partnerinnen mir immer attraktiver erscheinen als die in meiner eigenen Ehe? Ist es eine überaus hohe Korrektheit? Ja, was recht ist, muss recht bleiben. Es muss alles nach dem Recht gehen. Oder ist es eine überhohe Empathie? Ah nee, man muss den Einzelnen doch verstehen, man muss dem doch nachgeben, der kommt doch aus so einer schwierigen Situation. Oder musst du immer Recht haben, muss ich immer Recht haben, oder ist es etwas ganz anderes? Das sind alles nur Beispiele, wo wir versuchbar sind, wo wir gepackt werden können. Bei Jesus in unserem Text versucht es Satan erstmal mit dem ganz Natürlichsten. Wenn du 40 Tage gefastet hast und nichts gegessen, dann hast du Hunger. Ja, steht auch im Text, als das Fasten zu Ende war, hungerte es Jesus. Jetzt gibt es in der Wüste nicht allzu viel zu essen. Und wenn dir Gott nicht gerade wie beim Elia einen Engel schickt mit dem Brot und dem Krug Wasser, dann ist da nichts. Richtig in der Wüste, nicht mal wie bei Johannes dem Täufer Heuschrecken und Honig. Also, hier liegen Steine. Mensch, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch einfach, dass diese Steine Brot werden und iss. Gar kein Problem. Wäre wahrscheinlich auch keines gewesen, wenn Jesus aus zwei Laiben Brot 5000 Menschen satt machen kann. Dann klappt das auch mit den Steinen. In Baden-Württemberg wurde da mal erzählt, dass bei einem Abendmahl dem Pfarrer das Brot ausgegangen ist. Und dann ist die Pfarrfrau schnell ins Haus rübergelaufen und hat geguckt, wo sie noch ein Stückchen Brot findet. Das Brot war schon etwas älter und hinterher ging in der Gemeinde das Gerücht um, die Frau des Pfarrers hätte zwei Kieselsteine, so Kieswacken, vor der Kirche aufgelesen und ein Brotwunder vollbracht, aber es wäre nicht so ganz gelungen, das Brot wäre etwas hart gewesen. Jesus widersteht dieser Versuchung, sagt, nee, Brot ist nicht alles. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das war der schwächliche Versuch, Jesus an seiner ganz menschlichen Seite zu knacken. Damit kein Erfolg. Also führt Satan schärfere Geschütze auf. Der nimmt Jesus und zeigt ihm auf einen Schlag alle Reiche dieser Welt. Alle Königreiche, alle Macht, alle Herrscher, vom römischen Kaiser bis zu den Maya und bis ins chinesische Reich. Alle auf einmal und sagt, hey, das ist mir alles gegeben. darüber habe ich Macht. Und wenn du jetzt vom Vater ablässt, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, mir allein dienst, dann gebe ich dir das alles. Diese Versuchung, diese Form der Versuchung, wenn du mich anbetest, ja, wenn du dich mir hinwendest und weg von Gott, wobei das sagt er gar nicht, ja, sondern wende dich mir zu, weil ich habe ja diese Macht, dann werde ich dir geben, das wurde in der Literatur im Lauf der Jahrhunderte öfters mal gebraucht. Ich hatte erst kürzlich mal wieder den Film angeschaut zu dem Märchen von Wilhelm Hauff, Das kalte Herz. Ja, wo auch dieser Glaser, weil er nicht genügend Geld hat, weil er sich enttäuscht gefühlt hat, sich zum Holländer Michel hinwendet und er sagt, ja, ich gebe dir Reichtum, aber dafür will ich dein Herz. Noch berühmter ist natürlich Goethes Faust, der Handel. Aber das ist die Versuchung Satans. Ja? Ich gebe dir etwas, auch wenn es eigentlich nichts wert ist. Weil egal, was für Geschichten man da nimmt, derjenige, der sich auf den Handel einlässt, ist immer der Verlierer. Auch wenn dann am Schluss der Teufel noch ausgetrickst wird und was weiß ich was, das ist dann Fantasie. Der Teufel lässt sich von uns nicht austricksen. Die spannende Frage in diesem Zusammenhang, finde ich aber, ist, hat Satan diese Macht überhaupt, die er so, ja, großkotzig darstellt? Ja, mir ist hier die Macht gegeben. Ich tue mich da schwer mit einem klaren Ja oder Nein. Die Frage ist, von wem kommt die Macht, die Satan hat in dieser Welt? Sie kommt letztendlich von dem einzig Mächtigen. Ja, wir reden ja gern vom allmächtigen Gott. Ich finde den Begriff immer so ein bisschen ungreifbar. Deswegen beschreibe ich Gott in diesem Zusammenhang, wenn es um dieses Thema geht, gern als den einzig mächtigen Gott. Er ist der Einzige, der Macht hat im Gegensatz zur Götterwelt und Göttervorstellung der Antike und auch heute. Gott ist der Einzige, also der Gott der Bibel, Jahwe, ist der einzige Gott, der Macht hat. Und damit ist er auch der Einzige, der anderen Macht geben kann. Und insofern hat Satan nicht Macht aus sich selber, sondern er hat so viel Macht in dieser Welt, wie Gott ihm zugestanden hat. Und das ist durch den Sündenfall und so weiter, ist das eine ganze Menge. Luther beschreibt das in einem seiner Lieder. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt. Und dann der Nachsatz, ein Wörtlein kann ihn fällen. Und das ist das, was Jesus auch hier tut mit dem Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder auch jetzt hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also, zweiter Versuch, fehlgeschlagen. Da unternimmt er noch einen dritten und sagt, ja, dann testen wir doch mal, wie zuverlässig Gott ist. Du beginnst jetzt einen schweren Weg. Gott mutet dir eine Menge zu. Ja, du sollst hier die Menschheit retten und so weiter. Wer sagt dir eigentlich, dass das funktioniert? Dass das, was Gott dir mitgegeben, was er dir zugesagt hat, was er dir gesagt hat, jetzt mit dem Heiligen Geist, wer sagt dir, dass das Hand und Fuß hat? Dass du dich darauf verlassen kannst, dass du darauf bauen kannst? Kannst du dich auf die Zusagen Gottes, ja, deines Vaters, kannst du dich darauf wirklich verlassen? Teste es doch mal, finde es heraus. Und er nimmt den Jesus und geht mit ihm auf die Zinnen, heißt es bei Luther, also auf die Türme vom Tempel, den Herodes gebaut hat. Schau runter, hier, jetzt 15, 20 Meter runter, wirf dich runter, weil Und der Teufel ist schlau und jetzt zitiert er auch die Bibel. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also, es kann dir, wenn Gottes Zusage zuverlässig ist, kann dir überhaupt nichts passieren. Schmeiß dich runter, Gott fängt dich auf, beziehungsweise die Engel. Ein echtes Traumbild, oder? Du lässt dich fallen und du wirst sanft aufgefangen von Engeln, die einfach daher schweben. Würde mir auch gefallen. Fang dich auf. Ja, die stehen schon in den Startlöchern. Du brauchst nur zu springen und dann kommen die und fangen dich auf. Und wenn das gelingt, dann hast du doch die Sicherheit, dass du dich auf Gott verlassen kannst. Dann lohnt sich's doch, diesen Weg wirklich zu gehen. Vielleicht haben einige von euch hier das Vlies Gideons vor Augen. Der hat es ja so gemacht. In deutlich kleinerer Form, muss man natürlich dazu sagen. Aber der musste ganz sicher gehen. Und da macht er mit Gott einen Handel. Und als der Handel gelingt, macht er nochmal einen mit ihm. Das müsst ihr mal nachlesen im Buch der Richter. Das ist der Hammer, was Gott alles da mitmacht. Aber hier bei Jesus, was hier gefordert wird, ist natürlich noch einmal eine ganz andere Liga. Weil letztendlich, wenn Jesus springt, geht es um Leben und Tod. Das verschweigt der Schlawiner natürlich. Ja, der Teufel ist der Vater der Täuschung und der Lüge. Und selbst wenn man so einen Sprung aus 15, 20 Metern Höhe auf einen harten Steinboden überlebt, dann winkt dann doch eher der Rollstuhl. Aber Jesus antwortet auch hier mit einem Wörtlein, wie es Luther sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Weiche, Satan. Und Satan weicht. Und er merkt, hier kommt er nicht weiter, hier kommt er nicht bei. Warum versucht Satan so etwas? Hat er sich überhaupt eine Chance ausgerechnet, frage ich mich manchmal bei diesem Text. Ich vermute ja. Er muss letztendlich, um mit seinem Werk, mit seinem Ziel zu überleben, Jesus von seinem Auftrag abbringen. Und da setzt er einiges dran. Und es wird ihm hier, ich würde es mal ruhig so nennen, eine Zeit zugestanden, ein kurzer Zeitraum, das wirklich zu versuchen, ob er Jesus vom Weg abbringt. Ich finde es aber auch für uns, neben dem Historischen, wie es bei Jesus eben passiert ist, auch für uns ein sehr starkes Bild, ein sehr starkes Beispiel, weil letztendlich passiert bei uns in abgewandelter Form genau dasselbe. Der Teufel, Satan, der Widersacher Gottes, hat kein Interesse, dass wir unseren Auftrag erfüllen, nämlich das Evangelium bis an die Enden der Welt zu tragen. Menschen vom Evangelium zu erzählen, vom Glauben zu erzählen, Menschen zu Jesus zu führen. Wenn wir gemütlich unser Christsein vor uns hinleben, dann sind wir nicht gefährlich. Christen, die in der Lethargie leben oder die sich nur mit sich selbst beschäftigen, richten in der Welt des Teufels keinen Schaden an. Da reicht die Versuchung, sie so in dem zu halten, wie sie gerade sind. Ja, mit frommen Themen beschäftigen, streitet euch ruhig über Taufe, streitet euch über Geistestaufe, streitet euch über diese und jene biblischen Themen, die hochgeistlich wirken, aber geht nur nicht raus. Und gerade auch jetzt diese Zeit, wo wir so wenig raus und vor allem so wenig unter Menschen dürfen, birgt die Gefahr, dass wir Christen noch mehr zu Couch-Potatoes werden. Als Christen werden wir in der unsichtbaren Welt dann gefährlich, wenn wir anfangen, ernsthaft zu beten und das Evangelium weiterzusagen. Und damit steigt dann oft auch die Versuchung. Börtchen hat es mal so ausgedrückt: Wenn du keine Versuchung erfährst, dann ist dein Christsein ziemlich lau und eingeschlafen. Wenn du aber immer wieder versucht wirst und zu kämpfen hast mit deinem Glauben, dann bist du auf dem Weg mit Jesus. würde ich nicht ganz hundertprozentig so unterstreichen, aber die Richtung, die Denkrichtung ist gut. Der Jesus, der steht hier vor dem Beginn seines eigentlichen Lebenswerks. Ja, nach der Geburt, nach der Bewahrung vor Herodes, nach dieser heißen Geschichte im Tempel als Zwölfjähriger, fängt jetzt hier der Auftrag wirklich an. Und damit ist auch die Gefahr für den Widersacher Gottes jetzt ganz real. Und da ist es doch nur ganz logisch, dass er jetzt versucht, Jesus nochmal aus der Spur zu kriegen. Und wie konnte Jesus widerstehen? Mit Bibelworten, ja, aber die müssen dir ja erstmal präsent sein. Der Anfang des Textes gibt eine einfache, aber klare und einleuchtende Erklärung. Da heißt es im ersten Vers: Jesus voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan. Jesus war ja Johannes dem Täufer begegnet und wurde getauft. Und da heißt es dann im Kapitel 3 bei Lukas: Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme aus dem Himmel kam: Dies ist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Bei der Taufe wird Jesus vom Vater ausgerüstet für das, was jetzt kommt. Bisher war Jesus als Mensch, ist gewachsen, wie es dann heißt, er nahm zu an Alter und an Weisheit. Und jetzt, wo es losgeht, bekommt er eine Ausrüstung und das ist der Heilige Geist. Ja, die Person Gottes, der Teil Gottes, der auch uns geschickt wurde dann an Pfingsten. Den bekommt jetzt Jesus, dass er erfüllt ist. Und in diesem Erfülltsein, ja, voll Heiligen Geistes, kann er diesen Versuchungen widerstehen. Und es ist der Geist, der Jesus diese Gedanken, diese Worte finden lässt, sodass er die richtige Antwort zur richtigen Zeit hat. Und diese Seite des Widerstehens ist für uns als Christen genauso wichtig. Es ist wichtig, dass wir lernen, Versuchungen zu widerstehen, aber eben nicht aus uns heraus, sondern aus der Kraft Gottes heraus, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. So wie es Jesus hier auch tut. Gott rüstet Jesus aus und Gott rüstet uns aus. Das hat er an Pfingsten getan und du hast den Heiligen Geist empfangen, als du Jesus angenommen hast. Und Gott rüstet uns aus, auch heute, um zu verstehen und zu widerstehen. Er möchte, dass wir uns durch seinen Geist auf ihn ausrichten und nicht auf uns, nicht auf unser Denken. Da sind wir wieder bei vorhin, ja? Solange wir uns in christlichen Kreisen mit uns selber beschäftigen, mit unseren frommen Themen und diskutieren, ob wir jetzt mit links rumdrehendem Wasser oder mit rechts rumdrehendem Wasser taufen. Oder ob die Abendmahlsliturgie der Lutheraner oder der reformierten Kirche die richtige ist. Ja, und geistlicher und so weiter. Solange sind wir nicht erfüllt vom Heiligen Geist, solange leben wir nicht im Heiligen Geist, sondern befassen uns mit uns selber. Und der Punkt ist es, wir kommen immer wieder zu dieser Basis zurück. Ja, leben mit Gott, leben mit Jesus, leben im Heiligen Geist bedeutet, dass wir ihm Raum geben in unserem Leben. Platz in unserem Herzen, in unserem Lebensgefühl, Zeit und alles, was dazugehört. Ich hatte es ja kürzlich erst davon. Da kommen wir immer wieder drauf. Das Evangelium, Jesus Christus, der Heilige Geist brauchen Raum in uns. Und so wie Jesus voll heiligen Geistes der Versuchung widerstehen kann, können auch wir lernen, durch den Heiligen Geist Versuchung zu widerstehen. Indem wir uns erfüllen lassen, immer wieder neu erfüllen lassen, indem wir den Geist Gottes, das Wort Gottes, Gott selbst in uns groß werden lassen. Sodass es immer schwieriger wird, uns in Versuchung zu führen. Amen. Ja, Jesus Christus, macht uns das immer wieder bewusst, dass wir so sehr auf dich angewiesen sind, auf deinen Geist. Und macht uns immer wieder klar, dass wir dir Raum geben müssen in unserem Leben, dass du wachsen kannst, dass du uns erfüllen, uns ausfüllen kannst und so durch uns wirken kannst. Dass wir auf der einen Seite Versuchungen widerstehen können und auf der anderen Seite auch dein Evangelium weitertragen. Stärk du uns hier täglich neu. Amen.
Er ist der Weg, auf dem ich reise. Er ist der Zirkel meiner Kreise. Er ist die Sonne meiner Welt. Er ist bei mir, wenn ich erwache. Und was ich tue, ist seine Sache, weil er für mich die Weichen stellt. Jesus Christus, ich bete dich an. Die Wahrheit, die ich brauche, wenn ich im Nebel untertauche und müde bin und ausgebrannt. Und wenn ich gar nichts mehr verstehe und nur noch Schwierigkeiten sehe, hält er mich fest an seiner Hand. Jesus, dich an, Jesus Christus, ich bete dich an. Er ist das Leben, das ich habe, wenn ich ein kurzes Glück begrabe, das ich nicht länger halten kann. Und wenn ich mich auf ihn verlasse, gibt er mir viel mehr, als ich fasse. Komm, betet mit mir Jesus an. Jesus Christus, ich bete dich an. Jesus Christus, ich bete dich an. Er ist Wahrheit, Weg und Leben, nur er kann echte Freude geben. Er deckt den Tisch mit Brot und Wein, in guten und in bösen Tagen, in wirklich allen Lebenslagen soll Jesus mein Begleiter sein. Jesus Christus, ich bete dich an. Jesus Christus, ich bete dich an.
Jesus, heute schenke ich dir meine Scherben, Bemühungen, die gescheitert sind, Hoffnungen, die zerbrochen sind, meine krummen Wege, meine Sackgassen. Wirst du zusammenfügen, was zerbrochen ist, gerade biegen, was krumm ist? Ausweglosigkeiten öffnen? Heute zeige ich dir meine blinden Stellen, meine unausgesprochenen Worte, kühne Gedanken, die ich nie wagte auszusprechen, unbeantwortete Fragen, unerfüllte Wünsche. Wirst du mein Reden und Denken bewegen, mir Antworten zeigen? Sieh meine Schwachheit, meine Unsicherheit, meine Versehrtheit. Wirst du mich heilen?
Ich stehe vor dir, so wie ich bin, denn nur in dir hat mein Leben Sinn. Herr, dir sing ich dieses Lied. Du wächst das Leben, du gibst das Licht. Nichts ist zu klein, dass du es nicht schätzt. Nichts ist zu groß, dass du es nicht trägst. Ich lobe dich, denn auch für mich gabst du dein Leben, gabst mir dein Licht. Ich stehe vor dir, so wie ich bin, denn nur in dir hat mein Leben Sinn. Herr, dir sing ich dieses Lied. Du wächst das Leben, du gibst das Licht.
Ich lieb dich, Herr. Du bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Gepriesen seist du, Herr. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Ich war schon gefangen in den Fesseln des Todes. Er drohte mich zu verschlingen wie eine mächtige Woge. Hilflos musste ich zusehen, wie die tödliche Falle zuschnappte. In äußerster Bedrängnis schrie ich zum Herrn. Ja, zu meinem Gott rief ich um Hilfe. Da hörte er mich in seinem Tempel. Mein Schreien drang durch bis an sein Ohr.
Ist mein Gott. Felsenfest.
Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht. Mit dir kann ich Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Was für ein Gott! Sein Handeln ist vollkommen. Und was er sagt, ist durch und durch wahr. Er beschützt alle, die zu ihm flüchten. Der Herr ist Gott und niemand sonst. Wer außer ihm ist so stark und unerschütterlich wie ein Fels?
Deine Güte, großer König, werden wir nie ganz verstehen. Du bist zu uns wie ein Vater, bitte höre unser Flehen. Sieh die Ängste, sieh die Sorgen, sieh den Mensch in seiner Not. Gib uns von der ewigen Quelle durch dein Liebesangebot. Bis hierher hast du geholfen, bis hierher hast du geführt. Waren wir auch manchmal mutlos, hast du uns ganz sanft berührt. Sei für uns ein Fels der Hoffnung, sei uns Anker, sei uns Licht. Gib uns Frieden, lehr uns Glauben, bis wir sehen dein Angesicht. Du hast uns den Geist versprochen, die Erlösung und dein Heil. Gute Nachricht, Wort der Wahrheit, Rettung wurde uns zuteil. Deine Liebe, deine Güte, dein Erbarmen und dein Tod helfen uns, den Weg zu gehen. Du bist unser täglich Brot.
Amen. Wir wünschen dir, dass sich in der kommenden Woche der neue Wochenspruch ganz erlebbar in deinem Leben zeigt. Der Vers steht in Jesaja 60, 2b. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir danken Gott, dass er dich geschaffen hat mit allem, was du bist, kannst und hast. Gott hat dich begabt und berufen. Er will dich leiten in allem, was du tust. Gott gebe dir ein starkes Herz und einen festen Glauben. Er gebe dir Geduld, Gelassenheit und Weisheit in allem, was du tust. Gott segne dich mit seinem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit für alles, was du tust. So segne dich der dreieinige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Wir beten für Segen, für Frieden hier. Trost für Familien und Schutz in jeder Nacht. Wir wollen Heilung, Gutes nur von dir. und dass deine starke Hand das Leben leichter macht. Die ganze Zeit hörst du uns wirklich zu, denn du liebst uns so sehr und gibst uns umso mehr. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn es tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid, in Wirklichkeit, vielmehr deine Gnade wohnt. Wir beten für Weisheit, um dich zu hören. Doch wir sind enttäuscht, wenn wir dich dann nicht nahe spüren. Wir zweifeln deine Güte, deine Liebe an. Dein Wort hat es versprochen, doch wir denken kaum daran. Alle Zeit hörst du, Herr, unser Flehen und sehnst dich danach, dass wir dir ganz vertrauen. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn es tausendfache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid, in Wirklichkeit, vielmehr deine Gnade wohnt. Wenn Freunde gehen, wenn Dunkelheit gewinnt, wird klar, der Schmerz erinnert mich. Hier bin ich nicht daheim. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn es durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn es tausendfache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn meine größten Illusionen und die Schmerzen dieser Zeit nur ein Zeichen des Verlangens sind, dass diese Welt nicht stillen kann. Wenn im Leid, in Wirklichkeit, im Regensturm, in harter Zeit, vielmehr deine Gnade wohnt.